Genau, wir schauen uns, wir haben letztens mal schon angefangen, Markus, mit dem, ja, aber kein Problem. Wir sind nämlich mitten in der Predigtreihe, nein, mitten nicht, aber direkt am Anfang in der Predigtreihe im Buch Esther. Letztes Mal, wo ich hier war, habe ich über das erste Kapitel gepredigt, wo beschrieben wurde, was für ein Protzkönig Xerxes ist, was das eigentlich für ein Typ ist. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr sie schon mal herauskramen, schon mal Esther raussuchen. Wir steigen gleich ein. Zum Anfang möchte ich mit uns beten. Ehrlicher Vater, ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen können, wie Markus es gesagt hat, in Freiheit, um ja, dich anzubeten, auf dein Wort zu hören, dass wir erbaut werden, dass du uns ja, füllst, uns verändern willst durch, ja, durch dein Wort. Und ich bitte einfach, dass meine Worte wirklich ja, zu deinen Worten werden, dass sie ja, uns verändern, dass jeder anders herausgeht, als er hier reingekommen ist. Und du weißt, wie jeder hier ist, was er mitgenommen hat aus der Woche, was ihn gerade belastet, ja, wo seine Gedanken sind oder ihre Gedanken. Und ich bitte dich einfach, dass du uns offen machst, dass wir offene Herzen haben, offene Ohren, um dein Wort zu hören. Und ich bitte dich, dass du uns veränderst, dass du an uns arbeitest. Herr, schenke du uns ein offenes Herz für dein Reden. Amen. Hattet ihr schon mal eine richtig super tolle Idee gehabt? Ja. Die sich nachher herausgestellt hat, dass sie eigentlich total dumm war.
Auch.
Auch, gut. Meistens sind das ja so Gedankenblitze, dann denkt man, oh, das ist eine gute Idee. Kinder haben das ja auch. Also meine Tochter, ich sage jetzt nicht welche, die hatte mal die gute Idee, als ich gerade die VW-Tür zuknallen wollte, noch was aus dem Auto zu holen. Und dann war der Kopf dazwischen. Und hast so Dong gemacht. Ja. Kinder haben solche Ideen. Das ist, oder einfach mal zu gucken, Herdplatte, ne, ist die denn warm? Ja. Manchmal hat man so Gedankenblitze, da denkt man nicht drüber nach. Erwachsene haben es auch. Meine kleine Tochter, die war, glaube ich, 2 Jahre alt. Da standen wir im Fahrradgeschäft und dann ist meine Frau auf dem Fahrrad gesessen und hat das Fahrrad ausprobiert, das Rennrad, auf so einer Rolle. Und dann sehe ich nur, da hat sie auch einen Gedankenblitz gehabt, dann sehe ich sie nur mit dem Finger so, hinten in die Speiche. Ah, da konnte ich noch schnell eingreifen und habe die Hand so weggenommen. Aber es gibt so Sachen, da hat man einfach, denkt man, ey, da habe ich eine gute Idee, da mache ich das. Also Eltern immer aufpassen, wenn Kinder gute Ideen haben, ist das nicht immer so gut. Aber Eltern haben ja auch nicht immer gute Ideen. Ich hatte auch mal so einen Gedankenblitz, da bin ich in den USA von der Gemeinde nach Hause gefahren. Und auf diesem Weg, das waren ungefähr 2000 Höhenmeter, die gingen so nach unten. Auf dem Weg waren 3 diese Notrampen. Einige kennen die Geschichte schon, aber da waren so 3 Notrampen, da wo die LKWs dann reinfahren können, so ein Kiesbett, falls die Bremsen zu heiß werden oder versagen. Bei der ersten Notrampe fragt mich die Anja, Papa, wofür ist das denn? Dann habe ich ihr das erklärt, wofür das ist, wenn die LKWs kommen, Bremsen heiß da rein, bleiben die stecken. Ich habe mir so ein Pickup ausgeliehen gehabt, fahre dann da so runter, wer hat gelacht? Ja, fahre dann da so runter. Bei der zweiten Rampe hatte ich den Geistesblitz gehabt. Oh, du könntest das ja auch veranschaulichen, das ist immer so besser. Ich habe den Ausbilderschein gemacht, da hieß es vormachen, nachmachen, üben auch. Ne? Das können wir ja auch mal zeigen, wie das geht. Und bei der dritten Rampe habe ich es gemacht und bin da mal reingefahren und habe dann gemerkt, als nachher die Räder frei waren und der Wagen aufgesetzt war und ich stecken geblieben bin, ups, das war eine dumme Idee. Und dann natürlich kam die Frage von der Anja, Papa, was ist denn? Also es war ziemlich einfach dumm. Konsequenz war natürlich, man fühlt sich dann wie ein Idiot, war vielleicht auch ein Idiot, gerade vor seinen Kindern vielleicht, das ist nicht so toll. Manche gute Einfälle entpuppen sich halt am Ende so heraus, dass sie nicht so gut sind. Das mag in den einen oder anderen Fall witzig sein, in anderen Fall kann das schon sehr tragisch sein, weil das Sünde und Leid mit sich zieht. Nicht jeder schlechte Einfall oder Gedankenblitz ist unbedingt, wenn man irgendwas verbockt oder Blödsinn macht, ist das nicht unbedingt Sünde, sondern einfach nur dumm. Aber manchmal kann es auch Sünde sein. Übrigens, wisst ihr, bei wem noch so gute Einfälle häufig vorkommen? Bei Betrunkenen. Ja, Betrunkene haben auch oft manchmal so Geistesblitze und so echt tolle Ideen, irgendwo hochzuklettern, runterzuspringen, was weiß ich, oder wenn sie unter Drogen sind, denken sie auf einmal, sie können fliegen und springen aus dem zweiten Stock. Fliegen dabei nur senkrecht runter, statt horizontal. Und in der Bibel lesen wir auch manchmal, und jetzt gerade auch im Buch Esther, lesen wir, wie Menschen so gute Einfälle haben, Geistesblitze, in diesem Sinn, wie ich sie gerade erklärt habe. Und das Schöne ist an der Bibel, sie zeigt uns dieses schonungslos auf. Oft wird es nicht kommentiert. Oft werden diese guten Gedanken, diese guten Einfälle oder diese Geistesblitze, die werden gar nicht bewertet, das ist gut, das ist schlecht, sondern es wird einfach nur gezeigt. Und wir, die wir hören, die wir lesen, dürfen dann entscheiden, wie fuchsig das denn war. Und hier im Buch Esther, im ersten Kapitel, ab Vers 10, lesen wir auch von so einem guten Einfall. Letztens haben wir ja gelesen, was für ein Punkkönig oder Protzkönig Xerxes war und war ja der Partykönig. Ahasveros, sein hebräischer Name, erinnert an das Wort Kopfschmerz. Ja? Also da macht sich der Autor schon darüber lustig. Und guckt einfach mal, wenn ihr das Buch Esther liest, ihr seid ja schon halbe Esther-Experten, weil ihr habt ja bestimmt schon ein paar Mal durchgelesen. Ne? Vielleicht macht ihr es noch, das Buch Esther noch ein paar Mal durchlesen und diverse Filme anschauen. Wenn ihr mal darauf achtet, guckt mal, wie häufig da irgendwas gefeiert wird. Ja, wie gesagt, das jüdische Karneval, es gibt überall Partys. So, und wir sind gerade hier auf eine Party eingeladen bei König Xerxes und wir lesen im ersten Kapitel ab Vers 10. Und am siebten Tag, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war, er war besoffen, befahl er Mehuman, Bista, Harbona, Bigda, Abagapta, Sekta, Karkas. Also wenn ihr mal Namen für eure Kinder sucht oder Enkel, dann schlagt einfach mal Esther auf. Bista, komm her. Ja. Den sieben Kämmerern, die vor dem König Ahasveros dienten, die Königin Vasti mit der königlichen Krone vor den König zu bringen, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war von schöner Gestalt. Aber die Königin Vasti weigerte sich, auf den Befehl des Königs hinzukommen, den er durch seine Kämmerer gegeben hatte. Da wurde der König sehr, sehr zornig und sein Zorn entbrannte in ihm. Geistesblitz, betrunkener König, denkt, oh, wäre eine gute Idee, meine schöne Frau vor den ganzen anderen besoffenen Kollegen tanzen zu lassen, vorzuführen. Manche Kommentatoren, die sagen auch, dass dieser Befehl, dass Vasti kommt, dass sie da eventuell auch nackt hätte auftreten müssen in ihrer Krone. Also er wollte einfach hier wieder protzen und angeben mit seiner Frau. Besoffen. Was macht Vasti? Vasti weigert sich. Wisst ihr, was diese Frau hat? Diese Frau hat Charakter. Diese Frau, Vasti, diese Königin, das ist eine wahre Königin. Die lässt sich nicht von irgendwelchen Betrunkenen, auch von ihrem eigenen Mann, nicht einfach so benutzen. Sie hat Stolz. Sie ist ganz das Gegenteil wie ihr Lutscher-König-Ehemann, der nämlich betrunken gute Ideen hat und eigentlich nur angeben und protzen möchte. In seiner Wut, ist ja die königliche Ehre, natürlich dann auch verletzt, lässt er sich von seiner Frau im Zorn scheiden. Also er handelt auch unüberlegt. Ihr wisst ja, er ist ja sehr aufbrausend, sehr zornig. Er hat ja auch schon mal einen Fluss auspeitschen lassen als Strafe, weil er die Brücke zerstört hat, und lässt sich von seiner Frau scheiden und sie darf nie wieder zu ihm kommen. Und diese Entscheidung, das war ja vielleicht der andere Geistesblitz, ja, sich von seiner Frau scheiden zu lassen, weil er ja sein Angesicht verloren hat und seine Ehre war verletzt. Eigentlich hatte er nur eine dumme Idee gehabt, aber irgendwie musste er das dann auch natürlich vertreten vor seinen Kämmerern, vor den ganzen Fürsten, vor den ganzen Leuten, musste er sein Gesicht wahren und hat sich dann von ihr scheiden lassen. Hat diese eine kurze Entscheidung, dieser Gedankenblitz, hat natürlich weitreichende Folgen, wie wir später auch im Buch nachlesen können. Nun ist König Xerxes Single. Hat sich bei Parshipping angemeldet, oder das macht er später. Und der Autor macht sich hier einfach nur lustig über diesen König. Weil das ist kein ordentlicher Mann, das ist kein Mensch, den man respektiert. Das ist kein König, der irgendwelche Ehre oder Respekt verdient hat. Der ist einfach nur blöd. Er hört nur ständig auf seine Berater. Anscheinend kann er keine eigenen ordentlichen Entscheidungen treffen. Achtet mal drauf, lest mal das Buch Esther, was für Entscheidungen dieser König trifft. Welche eigenständige, abgewogene, weise Entscheidung der König trifft. Mal gucken, wie viel ihr findet. Die Bibel macht sich hier lustig über König Xerxes, nicht nur, weil er so ein Lutscherkönig war, sondern auch, weil er ein schlechter Ehemann war. Er war so ein schlechter Ehemann, dass seine eigene Frau ihn nicht respektierte. Männer, wenn wir den Respekt von unseren Ehefrauen haben wollen, dann müssen wir uns ihn verdienen. König Xerxes lässt nachher befehlen, dass jeder Mann sein Herr, ja, im eigenen Haus sein soll. Was ist denn das für ein Befehl? Er befiehlt, dass jeder Mann Herr im eigenen Haus sein soll, der Chef. Der König muss befehlen, und wisst ihr, wer nicht Herr in seinem eigenen Haus war? Der König. Ja, aber alle anderen müssen es machen. Also guckt euch mal an, was das für ein König war. Wie bekommt man Respekt als Mann von seiner Frau? Wie wird man respektiert von seiner eigenen Ehefrau? Möhren mitbringen. Ach, Müll runterbringen. Ich dachte, Möhren mitbringen. Ja, das kommt dahin. Den Respekt von unseren Frauen verdienen wir uns, Männer, ich spreche heute mal die Männer an, wenn wir unsere Frauen respektieren. Den Respekt von unseren Frauen verdienen wir uns, bekommen wir, wenn wir unsere Frauen respektieren. Und zwar, wenn wir sie als ein Gegenüber ansehen, auf Augenhöhe. Und nicht, so wie König Xerxes, die Frauen als Putzfrauen, Kindermädchen, Konkubinen, Haus- und Hofverwalter. Einfach, dass jemand da ist, der den Laden schmeißt, wenn ich arbeiten gehe, der mir was zu essen macht, wenn ich einfach nach Hause komme, dass ich schön versorgt werde. Viele Männer suchen sich keine Ehefrau, sondern eine Mutti. Die suchen sich eine Mutter. Ganz praktisch bedeutet das natürlich für uns Männer, dass wir den Müll rausbringen, dass wir unsere Frauen lieben, indem wir sie respektieren, indem wir die Bedürfnisse unserer Frauen ernst nehmen, indem wir unsere Frauen nicht bloßstellen, auch nicht vor anderen, weil wir uns irgendwie aufspielen wollen und toll sein wollen, auch nicht unsere Frauen bloßstellen zu Hause vor unseren Kindern, indem wir sie lieben und ehren und achten, indem wir sie nicht anschreien, nicht kontrollieren, sondern sie wirklich, so wie Christus die Gemeinde liebt, unsere Frauen höher achten als uns selbst, indem wir ihnen Respekt entgegenbringen. Nicht blinder Gehorsam. Übrigens, Frauen sollen ihren Männern auch nicht blind gehorsam sein. Wenn sie gegen Gebote wieder verstoßen oder anderen Blödsinn machen, ist es gut, wenn man dagegen ist, ja. Franz, nimm mir ruhig Zeit, mach's aus. Ja, nee, kannst du mir helfen, Evgeny? Ja. Ich hab den Franz. Der Franz hat jetzt die Bibel-App dabei. Und ist total okay, wenn ihr euer Handy rausholt und mitlest in der Bibel. Ja? Aber passt auf, da ist so ein kleiner Play-Knopf. Ja? Da kriegt ihr das vorgelesen. Ja. Aber es ist auch wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen für unsere Frauen und sie ehren. Nicht nur im leiblichen Sinne, im materiellen Sinne, im emotionalen Sinne, sondern auch im geistlichen Sinne. Dass wir Verantwortung übernehmen, auch im geistlichen Sinne für unsere Frauen. Männers, Ehemänner, zukünftige Ehemänner, Jungs, die sich rasieren können. Betest du für deine Frau? Wann hast du das letzte Mal deine Frau genommen, in den Arm genommen, ihr die Hand aufgelegt und für sie laut gebetet? Jetzt kannst du sagen, ja klar, ich bete jeden Morgen leise meine Andacht für meine Frau. Schön und gut, hat alles seine Berechtigung. Aber wann bist du hingegangen das letzte Mal und hast dir die Hand aufgelegt und für sie gebetet? Und nicht nur so allgemein, sondern ganz konkret. Dass du, ja, wenn man zusammen Kaffee trinkt und die Frauen reden und sagen ihre Bedürfnisse und ihre Ängste und ihre Nöte und das, was sie wirklich bewegt. Wo nimmst du das auf im Gebet und betest für deine Frau? Wann hast du das letzte Mal das gemacht? Wenn ich meine Frau respektiere, auch geistlich, und auch für sie geistlich sorgen will, dann ist es auch gut, für seine Frau zu beten und wirklich auch die Gebetsanliegen und das, was meiner Frau wichtig ist, auch im Gebet vor Gott zu tragen. Das bedeutet für mich, Mann zu sein, Verantwortung zu übernehmen für meine Ehefrau, für meine Kinder und auch jetzt hier in diesem Fall ganz speziell für meine Ehefrau auch zu beten. Geistliche Verantwortung. Und wisst ihr was? Dadurch werde ich respektiert von meiner Frau. Da brauche ich nicht auf irgendwas pochen. Ich brauche nicht rumlaufen, die Bibel nehmen, in Epheser 5 schauen und dann sagen, hier, die Frau muss dem Mann gehorsam sein. Wenn jemand so rumläuft und das macht, das ist für mich so ein Lutscher, Xerxes. Das ist für mich kein Mann. Das ist vielleicht ein Junge, der sich rasieren kann. Und es ist wichtig, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, dass wir immer das lesen, was an uns geschrieben ist. Wenn ich ein Mann bin, lese ich das in der Bibel, was an mich geschrieben ist. Und was steht da drinne? In Epheser 5, ihr Männer, liebt eure Frauen, ist aber nicht an dich geschrieben, ne? An den daneben. Liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt. Jeder liest das, was für ihn steht und guckt, wie er das vor Gott verantwortet und was das für einen bedeutet. Gegenseitige Liebe, gegenseitiger Dienst, füreinander da sein. Keiner steht über den anderen. Lass uns weiterlesen in Esther 2, 1 bis 4. Nach dieser Begebenheit, also hat sie scheiden lassen von Vashti, hat diesen schönen Befehl rausgegeben, jeder Mann sei Chef in seinem Haus, ne, damit die Frauen ihn respektieren. Was für ein Trottel, tut mir leid, dass ich dazu sagen muss. Nach dieser Begebenheit, als sich der Grimm des Königs Ahasveros gelegt hatte, dachte er an Vashti und daran, was sie getan hatte und was über sie beschlossen wurde. Irgendwie ist der Drops jetzt gelutscht. Jetzt überlegt er, als sein Zorn sich gelegt hat, was habe ich denn da getan? Wie blöd war ich eigentlich? Jetzt tut es ihm leicht und jetzt merkt er, oh, ich habe überhaupt keine Königin an meiner Seite, ich habe überhaupt keine Gegenüber an meiner Seite, keine Ehefrau an meiner Seite. Er hat zwar viele Konkubinen und Gespielinnen, ja, also seine sexuellen Bedürfnisse sind mehr als geregelt, ja. Aber er hat kein Gegenüber. Da sprachen die Knechte des Königs. Und die Knechte des Königs, je nachdem, was für eine Übersetzung ihr habt, das sind die jungen Männer. Das sind Jünglinge, würden wir sagen, so 16, 17, 18, die den König beiseite stehen, die ihn bedienen, die irgendwie um ihn herum sind. Und die haben eine gute Idee. Jünglinge. Ja, also wenn euch ein Jüngling einen guten Rat gibt, dann passt besser mal auf. Ja, die haben nicht meist keine Ahnung. Und sie machen ihnen natürlich ein Jünglings- oder geben einen Jüngling Rat. Ja, man suche für den König Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt. Und der König bestimmt Beamte in allen Provinzen seines Königreichs, damit sie alle Mädchen, Jungfrauen und von schöner Gestalt, denkt daran, wenn irgendwas wiederholt wird in der Bibel, dann ist das wichtig oder da wird was mit unterstrichen, in die Burg Susan, in das Frauenhaus und die, unter die Obhut Hegais des königlichen Kämmerers, das ist ein Eunuch, des Hüters der Frauen, und man lasse ihnen ihre Reinigungssalben geben und die Jungfrau, die dem König gefällt, die soll Königin werden an Vastis Stelle. Dieser Vorschlag gefiel natürlich dem König sehr und er machte es so. Achtet wieder drauf, der kriegt alles vorgekaut, kriegt alles erzählt. Der trifft keine eigenen selbstständigen Entscheidungen, keine verantwortlichen Entscheidungen, sondern er lässt sich ständig beraten von irgendwelchen tollen, weisen Beratern. Im ganzen alten vorderen Orient ist es nirgendwo belegt, dass durch einen Schönheitswettbewerb man eine Königin sucht. Wisst ihr auch warum? Stellt euch mal vor, wir würden jetzt eine Bundeskanzlerin suchen über einen Schönheitswettbewerb. Also vielleicht gibt es Länder, da gibt es sowas. Ja? Vielleicht gibt es auch Präsidenten, die suchen sich nach diesen Kriterien ihre Präsidentengattinnen aus. Aber als eine Königin, da werden ja die Frauen normal hinzu erzogen. Und zwar werden sie in die Künste der, also die werden unterrichtet, die machen eine Schule, die kriegen eine Schulausbildung, werden ausgebildet in Weisheit, lernen Musik, die lernen das Protokoll, die Liturgie, die lernen das alles, was eine Königin machen muss. Und eine Königin sucht man nicht nur aus, weil sie schön aussieht, sondern die muss auch schön was im Kopf haben. Und eine Königin wurde damals ausgesucht, nicht aus allen Nationen, von allen Mädchen aus dem Königreich, sondern das war wie, das waren die Bläublütigen, das waren die schon adelig waren. Aus diesen Mädchen hat man sich normalerweise eine Königin ausgesucht. Aber nicht von irgendwelchen nur Frauen, die nur hübsch sein sollten, die von schöner Gestalt waren, die Jungfrauen sein sollten. Also Jungfrau, schön, ja. Und es sollten junge Frauen sein. Und die Mädchen hier, da spricht man, das waren da Mädchen von 13 bis 14, 15, 16 Jahren, über die hier geredet wurde. Also, hier werden jede Menge Jungfrauen, hübsche Jungfrauen, für den König ausgesondert, im ganzen Land, zum König gebracht. Und der König schläft mit jeder einmal. Und wenn sie gut war, hat sie Glück, dann wird sie eventuell Königin. Und wenn nicht, wird sie weggesperrt. So ein bisschen gibt es das ja auch bei uns heute in der Gesellschaft. Vielleicht nicht so, dass einer sich ganz viele Jungfrauen heranschafft oder sowas. Okay, mancher hat das vielleicht auf dem Computer, ganz viele Mädels, seinen eigenen Harem. Aber heute in unserer Gesellschaft ist es auch so, ich treffe mich mit Frauen oder mit Männern, probiere die aus, ja, One-Night-Stands, schlaf erstmal vorher eine Runde mit denen, guck erstmal, ob die zu mir passt. Und dann, wenn das alles so passt, dann entscheide ich mich, dann lege ich mich fest. Das Problem ist mit diesem System, es legt sich keiner fest. Deswegen heiraten sie auch oft mit über 30. Weil es könnte ja immer noch was Besseres geben. Esther 2, 5 bis 7. Jetzt kommt hier so ein bisschen, also wo man sagt, jetzt kommt hier das, überhaupt das Biblische erstmal auf, also das, was das mit den Juden überhaupt erstmal zu tun hat. Und es war aber ein jüdischer Mann in der Burg Susan, der hieß Mordekai, ein Sohn Jais, der Sohn des Simais, der Sohn des Kichs, welcher ein Benjaminiter war, der von Jerusalem weggeführt worden war mit den Gefangenen, die mit Jochina, dem König von Juda, hinweggeführt worden waren, die Nebukadnezar, der König von Babel, gefangen weggeführt hatte. Und dieser war der Pflegevater der Hadessa. Das ist Esther, die Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Diese Jungfrau aber war von schöner Gestalt und lieblichen Aussehen. Also, wenn man das Hebräische jetzt anguckt, genau das, wie Esther beschrieben wird, genau das trifft zu, wonach der König gesucht hat. Da weiß man jetzt schon, wo die Reise hingeht. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben war, hatte Mordekai sie als seine Tochter angenommen. Die große Frage, die sich der Jude jetzt hier stellt, wenn der das liest: Warum sind Mordekai, der Jude, und Esther, die Jüdin, die übrigens beide Namen haben, die von persischen Göttern sind, vom Murdak und von Ishtar, warum sind die beiden noch in Persien? Warum sind die beiden noch in Susa? Was machen die da? Was machen die in Susa? Warum gehen die nicht nach Hause? Die Juden durften ja wieder nach Hause gehen, den Tempel aufbauen und nach Jerusalem. Die durften wieder zurück zur Gemeinde, in die Hauskreise, zur Gebetsstunde, ihre Gottesdienste feiern, ihr jüdisches Leben feiern. Und der jüdische Leser fragt sich jetzt: Warum sind die nicht zu Hause? Was machen die da noch in Susa? Wo feiern die Gottesdienst? In welche Gemeinde gehen die? Und hier sehen wir einen Grundzustand, den geistigen Zustand von Mordekai und Esther und noch von anderen Juden, die das schöne Leben in Susa, den Frieden, der vielleicht da war, vielleicht haben die auch ein Geschäft gehabt, genug Kohle, denen ging es vielleicht richtig gut. Und ihr geistiger Zustand wird so beschrieben: Die bleiben da, anstatt zurück zur Gemeinde zu kommen. Sie wählen das weltliche Leben, die weltliche Sicherheit, das, was die Welt ihnen bieten kann, wählen sie, anstatt das, was ihre geistliche Heimat eigentlich ist, über ihre geistliche Heimat. Und als Christ ist es noch was anderes, weil man denkt ja als Christ, ich kann ja überall Gott anbeten und ist alles ja tippitoppi, dann suche ich mir da in Susa eine Gemeinde. Aber für die Juden war es damals so: Gott wohnte im Tempel in Jerusalem. Und die Juden, die nicht am Tempel waren, die nicht in Jerusalem waren, die Gemeinschaft auch verlassen, die haben sich auch geistlich diesem entzogen. Und es geschah, als das Gebot des Königs und das Gesetz bekannt gemacht war und viele Jungfrauen in die Burg Susan unter die Obhut Hegais zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs geholt unter die Obhut Hegais des Hüter der Frauen. Die Frauen sind da nicht alle freiwillig hingegangen. Viele wurden da verschleppt, einige sind eventuell freiwillig hingegangen, weil das war ihre Chance aufzusteigen. Wann hast du mal die Chance, durch eine Misswahl Königin zu werden? Guckt euch mal an, wie viele Mädels da beim Bachelor mitmachen oder bei Deutschland sucht den Superstar. Also so weit hergeholt ist das nicht. Und das Mädchen, also Esther, gefiel ihm und sie fand Gunst bei ihm. Und hier dieses Wort Gunst, das ist dieses Chesed, diese göttliche Loyalität. Und denk mal an Josef. Josef fand auch Gunst bei den Leuten. Und hier sehen wir Gottes Hand, wie Gott einfach hier auch mitspielt und alles so ordiniert, dass Menschen, die zu Gott gehören, die Gunst der anderen Menschen erlangen. Nicht, weil sie so toll sind, nicht, weil sie es verdient hätten, sondern einfach, weil Gott es schenkt. Und er sorgte dafür, dass sie die Reinigungssalben und ihre Verpflegung rasch erhielt. Auch gab er ihr 7 auserlesene Mägde aus dem Haus des Königs und er wies ihr samt ihren Mägden den besten Platz im Frauenhaus an. Also ihr seht, Gott wirkt hier durch Hegai, dass Esther eine bevorzugte Behandlung verdient. Esther aber gab ihr Volk und ihre Herkunft nicht an, denn Mordekai hatte es ihr geboten, es nicht zu sagen. Denkt an den geistlichen Zustand. Und Mordekai ging alle Tage vor dem Hof am Frauenhaus auf und ab, um zu erfahren, ob Esther wohlergehe und was mit ihr geschehe. Wisst ihr, was Esther hier macht? Wisst ihr, was Mordekai hier machen? Die leben ihr Judentum, ihr Judesein heimlich. Die geben nicht zu, dass sie Juden sind. Esther, Mordecai, und das sagen allein schon die, dass jetzt hier nur die, die persischen Namen benutzt werden, also sie blenden quasi in diese Kultur mit ein. Sie verschwinden in dieser Kultur, sie übernehmen die Namen und die Gebräuche und sie leben ihr Judentum heimlich und verschweigen ihre Herkunft. Aus was weiß ich für Gründen. Sie sind das krasse Gegenteil zu zum Beispiel zum Daniel in der Bibel. Der wurde ja auch im Königshof geholt. Der hat zum Beispiel nicht das königliche Essen gegessen, sondern eine strenge vegane Diät. Oder Josef, die haben ihre Herkunft nicht verleugnet, sondern sind gerade geblieben, standhaft und haben gesagt, nee, ich habe den Jahwe, ich habe Gott lieb und ich bin Jude und ich lebe mein Leben als Jude und ich verbiege mich nicht. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Esther hat gesagt, nee, komm, ich tue mal so, als wenn ich kein Jude wäre und das läuft vielleicht auch ganz gut. Esther hat ihren Glauben nicht hier offen gelebt, nicht so wie Josef und Daniel. Damit stellt sich die Frage auch an uns. Was ist mit dir? Wie lebst du dein Glauben? Bist du so wie Esther und Mordecai? Lebst dein Glauben schön privat? Keiner weiß, dass du Christ bist? Es ist schon einfach, am Sonntag zur Gemeinde zu kommen. Hier könnt ihr Christen sein, singen, anbeten, bekennen. Aber wie sieht's aus auf der Straße, auf der Arbeit, dort, wo ihr euch bewegt, dort, wo ihr auch lebt, in der Nachbarschaft? Lebt ihr da euer Christsein? Wissen die Leute, dass ihr Christen seid? Wissen deine Arbeitskollegen, dass du Christ bist? Deine Klassenkameraden? Oder tauchst du ab wie so ein U-Boot, blub, wenn du auf der Arbeit bist? Du sagst vielleicht hier so als Pastor, ist ja ganz einfach, ne? Da gehst du rum und da bist du ja automatisch Berufschrist und das ist ja viel einfacher für einen Pastor. Stimmt, ist einfacher für mich als Pastor zu sagen, dass ich Christ bin, aber ich war nicht immer Pastor, ich habe auch gearbeitet und ich kenne das. Ich habe auch in der Schule gelebt. Ihr habt die Spitze mitbekommen, ja. In der Schule habe ich auch gelebt, da war ich auch Christ, habe ich mit 13 bekehrt, habe mich taufen lassen, habe Herrn Jesus lieb gewonnen, aber in der Schule wusste ja keiner Bescheid. Da habe ich auch keinen eingeladen zu meiner Taufe, war ja peinlich irgendwie. So in der Gemeinde habe ich mit Christen gelebt, in der Öffentlichkeit, in der Schule nicht. In der Ausbildung habe ich mein Christsein auch nicht gelebt, da wusste auch keiner, dass ich Christ bin. Bis auf einmal mein Lehrer bei uns in der Gemeinde saß. Das war mir dann so ein bisschen peinlich. Der war nämlich Christ, aber der hat es auch nicht erzählt. Ja. Dann bin ich zur Bundeswehr gegangen. Viele Jünglinge auf den Haufen, Männer, haben Geld, viel Zeit, weg von zu Hause, von ihren Ehefrauen, die schon verheiratet waren und von ihren Muddis. Ja. Und da wurden alle möglichen Arten von Geboten gebrochen und da habe ich auch nicht gelebt, wie ein Christ leben soll und habe auch nicht bekannt, dass ich Christ bin. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott mir einmal seinen allmächtigen Aufwärtstaten gegeben hat, übrigens auf einem Evangelisations- oder Motivationsseminar, ja, Einladung, herzliche Einladung am 25.02. zum Motivationsseminar in Felladillen. Meldet euch an, das könnt ihr per E-Mail machen oder mir auch persönlich Bescheid geben. Wir haben noch Plätze frei, meldet euch an, das ist echt gut. Auf jeden Fall auf diesem Evangelisationsseminar, da ging es ja darum, ein contagious Christian zu sein, ein ansteckender Christ. Und ich wusste nicht, was das Wort hieß und dann habe ich mich gemeldet und habe gesagt, hier zu dem Pastor, der das erzählt hat, habe ich mich gemeldet und habe gefragt, hier, was bedeutet das eigentlich, dieses contagious? Dann sagt er, ein ansteckender Christ sein, also anderen Leuten meinen Glauben weiterzugeben, das, was wir auch lernen und einüben wollen und wo wir uns auch motivieren wollen auf diesem Evangelisationsseminar. Und da habe ich drüber nachgedacht und habe gemerkt, hier, ich kann das gar nicht. Ich kann gar nicht meinen Arbeitskollegen erzählen, dass ich Christ bin, weil ich nicht so lebe, wie ich leben soll. Ich habe wie Mordecai und Esther ein Fake-Leben geführt, ein Doppelleben. Ich habe mein privates, mein religiöses Leben gelebt und ich habe mein öffentliches, unreligiöses, unfrommes, unchristliches Leben gelebt. Und hatte Angst gehabt, mein Christsein zu leben und ich habe meinen Herrn, Jesus Christus, verleugnet und mich nicht vor ihm bekannt. Weil ich auch einfach ein Lutscher war. Und ihr kennt das ja selbst auch, wo Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den bekenne ich auch vor meinem Vater, vor den Engeln. Und wer mich verleugnet, auch den werde ich verleugnen. Wenn Jesus wiederkommt in all seine Herrlichkeit. Und es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen sich nicht dazu bekennen, Christen zu sein auf der Arbeit oder was weiß ich wo. Man muss nicht hingehen und sofort beim Vorstellungsgespräch sagen, hier, ich bin Christ, ich habe Jesus lieb und übrigens mache ich nur das, was in der Bibel steht. Ja? Und wenn ihr irgendwas anderes sagt, dann mache ich das nicht. Ja? Also das ist ein bisschen dumm, das soll man ja auch nicht machen, muss den Leuten auch nicht mit auf den Keks gehen. Aber bekennen, dass man Christ ist und sein Leben als Christ leben, das sollen wir schon. Esther 2, 12 bis 18 und ich lande jetzt auch gleich. Wenn die Reihe an die Jungfrau kam, zum König Ahasverus zu kommen, nachdem sie 12 Monate lang gemäß der Verordnung für die Frauen behandelt worden war, also die wurden erstmal voll gepimpt. Das sind schon die Hübschesten der Hübschen, das sind die Tollsten der Tollsten Frauen. Es gibt keine Hübscheren aus allen Ländern, das waren, ich wollte schon Indianer sagen, aber Mädchen aus Indien, aus Israel, aus was weiß ich, aus welchen Ländern, wirklich die hübschesten Frauen. Und dann werden die noch so gepimpt. Dann werden die noch richtig schön gemacht, gebadet, eingeweicht und gepudert und was weiß ich, und geschminkt und die, also keine Ahnung, was da alles mit denen gemacht wird. Ja, also das, was Gott schon hübsch geschaffen hat und gut geschaffen hat, wird noch hübscher anscheinend, weil es nicht ausreicht für den König. Denn damit wurde die Tage ihrer Reinigung ausgefüllt. 6 Monate wurden sie mit Myrrheöl. Myrrhe, wenn ihr Myrrhe lest in der Bibel, das hat immer was mit Sex zu tun. Ja? Irgendwas mit Erotik zu tun. Also sie wurden wirklich für diese eine Nacht vorbereitet. In diesem Sinne. Und 6 Monate mit Balsam und Reinigungssalben der Frauen behandelt. Dann kamen die Jungfrau zum König. Und dann gab man ihr alles, was sie sich wünschte. Was es genau ist, weiß keiner. Es wird viel gerätselt, ob das jetzt Schmuck war oder Accessoires für die Nacht. Ja, keine Ahnung. Und dann gab man ihr alles, was sie sich wünschte, um damit vom Frauenhaus zum Haus des Königs zu gehen. Diese eine Chance, diese eine Nacht mit dem König. Am Abend ging sie hinein und am Morgen kam sie zurück. Die haben nicht nur Schach gespielt. Und sie gingen in das Frauenhaus unter der Obhut Chagas, des Kämmerers, des Königs, des Hüters, der Nebenfrau. Sie kam nicht wieder zum König, also eine Nacht, Jungfrau, eine Nacht, mit dem König geschlafen und danach ins Frauenhaus, ins Harem. Das war nochmal ein anderes Haus. Und sie kam nicht wieder zum König, außer wenn der König Gefallen an ihr hatte. Dann wurde sie mit ihrem Namen gerufen. Also das Leben ist eigentlich verfuscht, ja, kein Recht auf freie Entfaltung, kein Recht auf Kinder, wenn man sich Kinder wünscht, kein Recht auf ein erfülltes, intimes Leben mit einem Ehepartner, sondern sie waren einfach nur eine Gespielin, einfach nur Frauen, die vom König zu seiner Befriedigung benutzt wurden. Wie tragisch. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abichals, dass sie zum König kommen sollte, wünschte sie sich nichts als was Hagai, der Kämmerer des Königs, der Hüter der Frauen, ihr riet. Also sie war schlau und hat gefragt, hier, was gefällt eigentlich dem König? Das ist schon ziemlich fuchsig und ziemlich weise von Esther. Und Esther fand Gnade bei allen, die sie sahen. Also wieder dieses Gnade finden, ja, Gott wirkt hier und handelt hier. Auch wenn sie sich nicht zu Gott bekennt. Und das finde ich hier auch nochmal interessant, dass selbst wenn wir Gott verleugnen und selbst wenn wir nicht einstehen, bleibt er uns dennoch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das könnt ihr in Timotheus nachlesen. Und Esther wurde zum König Ahasveros in sein königliches Haus geholt im zehnten Monat, das ist der Monat Tebet, im siebten Jahr seiner Regierung. Und der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen. Das heißt jetzt nicht, dass Xerxes hier unendlich in sie verliebt war, so wie es in manchen romantischen Filmen dargestellt wird, wie One Night with the King, also eine Nacht mit dem König, den gibt es ja über Esther. Es war keine romantische Liebesbeziehung, das war das hier nicht. Die hatten auch damals auch eine andere Vorstellung von Romantik. Unsere hat sich hier erst im 17. Jahrhundert entwickelt, die wir jetzt haben. Und der König gewann Esther lieber als alle andere Frauen und sie fand Gnade und Gunst vor ihm mehr als alle andere Jungfrauen und er setzte sie ihr die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vastis Stelle. Und der König veranstaltete wieder für alle seine Fürsten und Knechte ein großes Festmahl, das Festmahl der Esther, und er gewährte ihnen, den Provinzen, eine Steuererleichterung und teilte eine Kornspende aus. Das ist nichts mit Korn zu tun, wie sie in Norddeutschland bekannt ist. Also schmiss eine große Party und war sehr großzügig nach der königlichen Freigebigkeit. Trotz schlechter Einfälle und Sünde, also schlechter Einfall von Xerxes, Esther und Mordecai bekennen sich nicht zu ihr Judentum, zu Gott nicht, macht Gott es so, dass am Ende sein Willen geschieht. Und das ist nochmal schön zu wissen für uns. Gott macht es am Ende so, dass sein Wille geschieht und darauf können wir uns verlassen. Und am Ende gibt es hier eine riesige Party zur Hochzeit des Königs, zur Königin, zur Hochzeit. Aber auch wir dürfen auf eine Riesenparty am Ende hoffen. Ein viel schöneres Fest, ein viel tolleres Fest als das, was Xerxes hier feiert, nämlich das Hochzeitsmahl des Lammes. Ja, wenn Jesus wiederkommt und seine Braut, seine Gemeinde holt, uns, dich, Und wir sind ja nicht durch einen Schönheitswettbewerb Kinder Gottes geworden. Ja? Also einige wären dabei, ich wahrscheinlich nicht. Ja? Sondern Gott hat uns ja auserwählt aus Liebe, aus Gnade, aus Gunst, weil er uns mag, weil er uns liebt und nicht, weil wir irgendeine Qualität in uns haben. Gott hat dich nicht auserwählt zum Glauben, weil du irgendwie besser bist oder irgendwas Tolles in dir hast, sondern einfach, weil er dich liebt. Jesus wählt uns einfach aus Liebe aus und er muss uns nicht wie König Xerxes zwingen, zu ihm zu kommen und ihn zu lieben, wie die jungen Mädchen, sondern Jesus lädt uns ein, freiwillig zu ihm zu kommen, ihm zu dienen, ihn zu ehren, mit ihm zusammen zu sein, mit ihm das Fest, das Abendmahl zu feiern. Offenbarung 19, Vers 7 steht, lasst uns fröhlich und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau, das sind wir, die Gemeinde, wir, die wir an Jesus Christus glauben, hat sich bereit gemacht. Und das feiern wir heute auch mit diesem Abendmahl. Jesus hat seine Braut, dich, respektiert, hat sein Leben für dich hingegeben, damit du gerettet wirst. Und so lesen wir in Matthäus 26 die Einsetzungsworte zum Abendmahl. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esset. Das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher mit Wein und sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von Saft der Rebe trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Also wenn das große Hochzeitsfest da ist, worauf wir alle hoffen. Wenn wir heute das Abendmahl feiern, dann schauen wir schon rauf auf das große Hochzeitsfest, auf die große Party. Da wird Xerxes wahrscheinlich nicht dabei sein, aber Esther. Und dann können wir sie fragen, hey, wie war das denn damals und so, ja? Und dann feiern wir dieses große Hochzeitsfest mit unseren geliebten Meister Jesus Christus, mit unserem Herrn. Und nachdem sie da ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus in den Ölberg. Und ich möchte euch heute einladen zu dem Abendmahl. Ich möchte alle einladen, die dir Jesus Christus lieb haben, die wissen, dass ihre Sünden vergeben sind. Und wenn du es nicht weißt, dass deine Sünden vergeben sind, dann bete einfach: Herr, vergib mir meine Sünden. Und wenn wir unsere Sünden vor ihm bekennen, wird er unsere Sünden vergeben und uns annehmen. Die Jünger haben Loblied gesungen. Wir werden jetzt auch Loblieder singen beim Abendmahl. Und nehmt euch kurz Zeit. Dankt Gott dafür, was er ist, dass er in euer Leben wirkt, dass er euch errettet hat. Gebt ihm all eure Sorgen und Sünde und Schuld und kommt nach vorne und feiert das Abendmahl. Ich bitte die, mir helfen, nach vorne zu kommen.